Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix.
Willkommen zu einer neuen Folge des Zanderkant-Podcast. Heute mit mir, Sebastian Hähnel aus Berlin. Digitales Angeln, darum soll es heute gehen. Kriegt ja jeder mit, keiner kommt mehr drumherum. Ob bewusst, unbewusst. Ich will mal ein bisschen reflektieren und in der Folge mal über die Chancen, aber auch Risiken sprechen und wo es vielleicht in der Zukunft noch hingeht. Digitales Angeln. Früher, wie wurden denn die Informationen verteilt? Da gab es vereinsintern unter den Locals vor Ort. Ja, da wurde gefangen. Oder zurzeit laufen die Barsche da gut oder wie auch immer. Da hat sich das so ein bisschen im Ort rumgesprochen. Oder vielleicht auch nur in einer kleinen Gruppe von Anglern. Und dann wurde das da gefischt, bis sich eine nächste Situation einstellt, weil keine Situation bleibt von Dauer. Also ungefähr so 2 Wochen geht immer so eine gute Situation. Zum Beispiel die Zander stehen in der Ecke vom See auf der Tiefe, ne, tagsüber. Das geht immer so 2 Wochen. Dann ändert sich wieder durch die Umstände, durch die Äußeren das Setting. Also man muss den Fischen generell übers Jahr hinterher angeln. Und ehe sich das rumgesprochen hat, waren die schon wieder weg, die Fische, die dann da so gut gebissen hatten, weil sie da in der Ecke sich da aufgehalten haben. Oder nachts geht es aktuell mit dem Wobbler. Gut, das sind ja Sachen, die früher noch nicht so intensiv gemacht wurden. Aber solche Sachen hat man früher eigentlich immer nur intern analog geteilt. Geteilt? Das ist das große Stichwort, wie es heute aussieht. Ne? Wisst ihr ja Bescheid. Aber klar ist eine Digitalisierung genial gewesen. Vor allen Dingen kann ich mich daran erinnern, dass es dann 2003 losging. Da hatte ich Internetanschluss bekommen mit Foren. Da war ich im Anglerboard als Zandersepp unterwegs und habe einfach nur so in die Tasten reingehauen, ohne das nochmal gegenzulesen. Oder einfach ruf einfach rein, einfach hat Spaß gemacht. Und da gab es auch solche Threads mit, wo sich das ums Zanderangeln gedreht hat. Und da war das erste Mal, dass sich die Leute, sag ich mal, deutschlandweit oder auch aus Österreich, Schweiz, also deutschsprachiger Raum da am Anglerboard, getroffen hatten. Und dann gab es einen Thread über Hamburger Zander und über alle solche Sachen. Und tatsächlich habe ich mich da bei den Zander-Themen als Zander-Sepp immer damit eingeschalten und habe da mitgeschrieben. Ich habe da in der Zeit noch viel mit Ansitzangeln gemacht, also eine Mischung aus Ansitzangeln und Spinnfischen. Das kam eher daher, dass ich dann nach der getanen Arbeit als Forstwirt am Wochenende natürlich dann irgendwo an einem Gewässer verbracht habe, entweder an einem Baggersee oder an der Elbe oder an der Talsperre, und habe dann quasi nachts mit Köderfisch geangelt und tagsüber habe ich dann mit der Spinnrute meine Erfahrungen gemacht und bin dann rumgelaufen. Auch immer nicht so zum Gefallen meiner Kollegen, die reine Ansitzangler waren, dass ich tagsüber über verschwunden war, und vor allen Dingen abends zur Dämmerung war immer dann der Zwiespalt. Wann bin ich zurück, um meine Köfis zu montieren, ne? Weil die Dämmerung ist immer auch eine heiße Phase an vielen Gewässern, wo ich dann mit der Spinnrute dann sonst wie weit weggelaufen bin und alles. Aber ich war ein ganzes Wochenende da und deswegen Ansitzangeln und Spinnfischen zusammen. Das ist dann so zusammengewachsen. Ich habe auch in dem Forum damals viel geschrieben über diese Ansitzangelgeschichte. Ne? Mensch, macht doch die Rolle nicht zu und Freilaufer hat zu viel Kraft drauf und ja, mit Drilling im Rücken und Stahlvorfach, na, das sehe ich dann ein bisschen anders. Also solche Themen, und aber auch schon mit der Spinnfischerei, ne? Dass man die auch im Sommer dann eher auch mal mit dem Wobbler abends kriegt, ne? Als immer mit dem Gummi am Grund zum Beispiel. Solche Dinge sind mir dann damals aufgefallen in der Zeit. Und ja, da war das Forum, und in dem Forum hat man dann schon gesehen, oh, irgendwie ist die Elbe da oben im Hamburger Raum, Tide, Elbe, Ebbe und Flut, ne? Die Tide ist ja quasi die Gezeitenbeeinflussung eines Flusses, deswegen heißt es dort Tide, Elbe, also erst ab Geesthacht runter nach Hamburg war dann so ein kleines Epizentrum, wo auch sich die ersten Gummifisch-Zanderangler so ein bisschen da ausgetauscht haben. Na, da waren da Leute dabei damals, wie der Sönke und sowas. Das sind alles so Sachen, ich erinnere mich dann noch. Und auch der Michael Hadekopf, der dann auch Guide bei dem Jörg war, die haben ja kein Guiding gemacht, sondern eher so eine Art Vorstufe von unserem Coaching heute. Aber natürlich krasse Vorstufe, weil man da am Wochenende so ein kleines Seminar gemacht hat an einem für die Angler fremden Gewässer und auch nur mal dann den anderthalben Tag, ne? Oder 2 Tage. Das hat sich aber auch jetzt alles so krass entwickelt. Aber die haben diese Seminare damals gemacht und dann bin ich auch da zu dem Team gekommen, eben um das Internet. Also das hat uns zusammengeführt, nämlich das Anglerbootforum. Die sind auf meine Fänge aufmerksam geworden, an der Elbe, weit, weit weg von Hamburg. Viele denken immer, ja, da oben, da musst du hin, da gibt es Zander ohne Ende. Ich habe die auch in Sachsen gefangen. Also vom Kilometer 13 bis ja, fast zur Nordsee rauf, bis hinter Wedel habe ich die Elbe schon beangelt. Nicht überall, nicht alles, aber ich gucke mir jedes Jahr neue Strecken an und ja, habe gemerkt, dass man auf jedem Flusskilometer erfolgreich sein kann, wenn man halt die Muster kennt im Zanderangeln. Aber die haben oben sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt, ne? Eben da die Zander und alles. Und wir haben uns da kennengelernt und dann ist alles so entstanden, die Zusammenarbeitungsgeschichten, dann auch die Kaulis und das alles hat sich dann überall verteilt. Ohne Internet wäre das nicht. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da im Erzgebirge, da in meinem Kreis geblieben, bin aber immer so 100, 150 Kilometer gefahren zum Angeln. Kein Thema für mich, weil ich eben Leute kannte damals, die auch Macher waren. Ja, die waren wesentlich älter als ich und die waren schon 40 und da war ich so ja, 14, 15, 16 und die haben mich dann mitgenommen da zum Köderfischangeln und alles und die sind immer weite Strecken gefahren. Deswegen war es für mich immer völlig normal, zum Fisch zu fahren, wenn mein Hausgewässer einfach nur ein Karpfenteich ist, wo es vielleicht drei Zander gibt. Halte ich mich nicht mit auf. Das habe ich dann später gemacht, als ich dann fit war am Zanderangeln und genau wusste, was ich machen muss, habe ich selbst in dem Teich vor der Tür sogar Zander gefangen. Es war ziemlich witzig, auf dem toten Gründling nachts, auch einmal mit der Spinnrute, aber habe mich da nie viel mit beschäftigt. Aber das, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, wäre ich dann in dem Kreis geblieben bei den Jungs, hätten wir uns nur untereinander ausgetauscht und ich wäre heute vielleicht nur ab und zu mal mit der Spinnrute da unterwegs und hätte da, und das, man zieht die weiten Kreise nicht, vor allem gedanklich nicht. Ja, das bringt Zanderangler quasi aus allen Gebieten zusammen und das war total interessant. Wir konnten mal gar nicht abschätzen, wo das überhaupt hingeht, weil wir damals dachten, das Internetforum ist quasi das Nonplusultra, eine heftigere Zusammenführung gibt's nicht. Ja, muss man schon mal sagen. Und als das alles da im Gange war und wir da in den Foren waren, da habe ich den lieben Philipp kennengelernt, da an der Talsperre Pöhl damals. Und sind wir zusammen los, weil wir uns aber schon vom Internet her, ja, man wusste, wer steht denn da am Ufer? Ach guck, den kenne ich doch vom Internet. Und ohne das alles hätte man sich gar nicht, wäre man sich gar nicht begegnet, wenn man nicht im gleichen Verein ist zum Beispiel. Deswegen, das hat so viele Leute zusammengeführt, die so viele Energien später freigesetzt haben, einfach weil sich die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen haben, die halt alle die gleiche Leidenschaft hatten, erfolgreich waren alle. Ne? Wenn ich mir überlege, was damals Philipp da mit seinem Kollege Robert, dass die da für schöne Fische gefangen haben, ne? Wurden dann auch schon vom Verein dann schon ein bisschen schräg beäugt, wie die mit diesen komischen Gummifischen auf einmal hier so schöne Fische fangen und so. Das war alles eine geile Zeit. Da hat man sich halt verstanden und gesagt, ey, geil, ihr fangt dort und dann, vom Boot aus. Ich habe ja vom Ufer aus da geangelt dann. Und dann hat sich dann wieder weitere Kreise dann erschlossen und weil die Jungs dann viel, viel dort gemacht haben an dieser einen Talsperre und dann sind wir zusammen dann an die Ecken gefahren, wo ich dann früher gefischt habe und dann ist das alles so entstanden. Und das war ja alles so 2003, 2004, ne, da war sehr viel Energie drin, sehr viel im Wandel. Und was es dann noch gab, waren Webseiten. Ne? Man hat halt dann Meldungen geschrieben, Meldungen hier in der Website, so allen drum und dran. Aber allen voran aber auch die Angelmagazine, ne? Die gab es, die gibt es heute noch, die sind immer noch wichtig, immer noch, die haben sich über die ganzen Jahre gehalten, was wirklich auch zeigt, dass das wichtig ist, dass man auch was in der Hand halten kann, ne? Die haben aber auch später dann mit Filmen angefangen, mit DVDs und alles, ne? Und da wurde dann aus vielen Revieren, aus vielen Gegenden in Deutschland alles gebündelt in den Magazinen, das war schon immer da, aber dass sich die Leute dann selbst so zusammenfinden und die in diesen Foren halt posten und ihre Fangbilder von dem Gebiet, da war eine Energie drin und wir dachten, das ist so das Ende der Fahnenstange, weil aktuell gibt es halt nichts. Man konnte sich nicht vorstellen, wo das vielleicht mal hingeht, dass das noch heftiger wird. Ne? Und aber das allein schon hat die Leute so krass zusammengebracht. Und dann natürlich auch die DVD-Produktion, die wurden dann auf YouTube veröffentlicht vom Verlag. Wurden Filme, die ich für die Redaktion der Raubfisch und die Fisch und Fang gedreht habe, mit Philipp auch zusammen haben wir viel produziert, viel gedreht. Ey, das war wirklich eine geile Zeit und sind rausgegangen, hatten Bock und haben das einfach angefangen, Kamera draufgehalten. Da war noch ein Band drin, eine Kassette. Die musste ich dann noch in die Redaktion schicken mit der Post. Und die wurde dann da quasi von unserem Cutter Benny Dittmann unter anderem, wurde das dann zusammengeschnitten, das ganze Material zu einem Film. Da kam dann auf die Abo-DVD, also ich rede von den Anfängen damals, ne? Und dann wurden die dann, wenn die so 2, 3 Jahre alt waren, auf YouTube ausgelagert. Teilweise, ne? Also die besten Filme, so die wo Leute viel drüber gesprochen haben. Und dann ging die Digitalisierung ja in den nächsten Schritt, ne? Die Videos. Na, man sieht dann, aber das waren dann keine Filme, die jetzt vorige Woche gedreht waren und dann gleich dort erscheinen, sondern das ist dann alles so ein Jahr her. Und dann konnte man natürlich sich zeigen, Expertise vermitteln. Und man hat auch Reviere dann gesehen. Und das war eigentlich damals schon immer zum Leidtragenden der Locals, ne? Die dann immer nicht so begeistert waren. Oh, ihr lockt jetzt ganz viele Fremde an. Aber das ist der Zahn der Zeit selbst. Wenn wir das nicht machen würden, zum Beispiel Film drehen an dem und dem Gewässer, da würden es andere Leute machen. Also deswegen uns einen Vorwurf machen, ist da eigentlich nicht so richtig. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Dazu vielleicht mal den Podcast anhören mit dem Hater-Mindset. Bisschen harter Titel, aber im Grunde genommen war es gar nicht so hart. Da mal reinhören, wie da die Meinungen sind und von uns. Aber es wurde klar, dass das halt einer breiten Masse zugänglich ist. Ein digitales Medium, zum Beispiel Film oder ein Forum, wo man dann eben aus dem und dem Revier sieht, wie dann tatsächlich gefischt wird und wie Fische gut beißen und was da gemacht wurde, in welcher Gegend da geangelt wurde teilweise. Die Locals erkennen es, Fremde halt nicht. Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm. Aber da war es nicht mehr so beschränkt auf der Verein untereinander, sondern das wurde dann der breiten Menge zugänglich und dann wurde ein ganzes Bundesland zum Beispiel auf dieses eine Gewässer, in dem sich das befindet, aufmerksam. Und dann kamen dann Leute von anderen Vereinen, Verbänden dann auch dann dahin und haben dann da geangelt. Und das ist aber völlig normal, dass das passiert. Und die Fischbestände sind damals wie heute gleich geblieben. Das ist interessant, weil es ja beim Zander zum Beispiel an der Eutrophierung, also an der Nährstoffdichte des Gewässers, an der Planktonblüte liegt, wie gut Zanderbestände hochkommen und sich entwickeln und nicht mit wie viel Angler da sind. Ne? Angeldruck macht was mit Fischen, dass sie dann immer sensibler werden, aber das sind immer Phasen. Also wie gesagt, das hat sich nie geändert. Fisch gibt's genug. Ne? Da will ich aber nicht jetzt hin, sondern wo es dann richtig interessant wurde, waren dann wirklich diese sozialen Medien mit Facebook und dann Instagram. Richtig, richtig heftig. Ich habe also nie oder ganz selten ein Bild gepostet, nicht aus Absicht, sondern weil es zeitlich nicht gepasst hat, direkt vom Wasser. Das mache ich also ganz selten. Wir fotografieren mit hochwertigen Kameras, ne? Wir legen Wert auf Fotoästhetik und dann kommen die alle in einen Ordner auf den Rechner oder in eine Dropbox rein oder irgendwo hin. Und dann werden die dann so mal gepostet, wenn es passt. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt ewig alt sind, aber auch nicht live vom Wasser. Aber dann ging es schon los, ne? Dass die Leute untereinander, dann jeder hat so sein Profil, ne? Und der eine hat sein Hausgewässer dann eher dort, der andere da und die posten ihre Fische. Und die Leute in der Umgebung werden dann aufmerksam. Guck mal, der hat schon wieder hier bei uns hier am Flussabschnitt, hier angelt doch hier irgendwo. Und dann geht das halt los, ne? Und dann wird das viel, viel schneller. Du siehst also quasi fast in Echtzeit, was los ist. Das ging durch die Storys dann los. Wenn man wirklich so einen kleinen 15-Sekunden-Clip hat, der 24 Stunden drin ist und dann weg, kann man, wenn man den richtigen Leuten folgt, um zu checken, was geht da, was geht da, echt sehen, was jetzt quasi los ist. Und dann erwischst du diese Phase, wo die Fische innerhalb von 14 Tagen sich dort und dort aufhalten und das machen und auf das und das beißen. Jetzt mal Fischarten übergreifend. Und kannst dann da mit teilhaben und das mitkriegen. Und dann auch am Start sein. Das heißt, dass wenn Fische wirklich gerade beißen und das geht dann ganz schnell rum und spricht sich rum, aber nicht von Angler zu Angler, wie das früher war, sondern es spricht sich rum, weil jeder quasi dieselben Profile dann anklickt oder den Leuten folgt. Und auf einmal schicken die sich das einfach nur weiterleiten von Instagram über WhatsApp. Guck mal hier, der ist doch hier bei uns. Ne? Ja, klar, krass. Und jeder kennt jeden, ne? Und der kennt wieder auch wieder Leute und Kumpels. Und dann geht das so los, dass sogar fast in Echtzeit, wenn zum Beispiel Stories rausgebracht wurden hier von Fischen, wo es gut läuft und die Leute, die in der Gegend sind oder in der näheren oder weiteren Umgebung das erkennen, auch schon mal dort gefischt haben, da auf einmal sagen, komm, lass uns morgen dahin. Und auf einmal haben die Fische, die auch wirklich da sind zu der Zeit und auch gut beißen, dann auf einmal einen ganz anderen Pressure. Also dann geht der Druck auf einmal wirklich voll drauf. Na, dann richten sich alle Augen dann in Echtzeit drauf. Also du, das ist wirklich im Social Media eine Sache, die sich wirklich geändert hat. Das war damals in den Foren nicht so, auch in den DVD-Beiträgen, selbst in YouTube-Videos nicht und auch bei Facebook-Posts als Fotos oder so, war das auch so nie der Fall, wie das jetzt bei den Stories ist, ne? Dass man wirklich sieht, wow, dort geht aktuell was. Also da geht's voran. Und es gibt sogar Apps jetzt, wo Leute ihre Fänge reinstellen und man kann die Gewässer dann mit markieren. Das machen zwar ganz weniger, die regelmäßig fangen, die versuchen immer alles geheim zu halten. Aber du siehst trotzdem, dann, wenn mal einer einen großen Zander durch Zufall fängt, total baff ist, sein erster des Lebens, sein erster großer oder so, und schreibt dann stolzes Gewässer mit rein, dann werden Angler, die wirklich Plan haben, aufmerksam und sagen: Hey, krass, in dem Gewässer große Zander, gucke ich mir näher an. Ja, und dann gibt es zum Beispiel eine Perle, die ein kleineres Gewässer, wo viele große Zander sind, die aber kaum einer auf dem Schirm hat, rückt dann auf einmal in den Fokus. Dann ist der Erste dort, der da die großen Dinger ballert, ne? Weil er mit ganz anderen Sachen rangeht, weil er eben den Fisch verstanden hat, weiß, wie er auf Zander fischen muss. Und dann läuft das dort. Und dann hat er natürlich einen Kumpel, der mitkommt, der hat auch wieder Kumpels. Und das ist eigentlich nie lange geheim. Und dann ist so eine Perle, die seit Jahren wahrscheinlich da so schlummerte, quasi so eine Art dem Ausverkauf preisgegeben, also was jetzt kapitale Fische betrifft. Weil die Fische dann immer schlechter reagieren auf die Köder. Nicht, weil sie weggeangelt werden oder mitgenommen werden, das ist gar nicht mehr so. Weil die wirklich viel fischen, viel rausfinden, anderen Leuten folgen, sich das angucken, immer hart am Fisch dran sind, sind auch nicht die eigentlich da das Bestreben haben, hier im Keller so eine riesengroße Tiefkühltruhe mit kapitalen Fischen zu füllen. Also da kenne ich tatsächlich auch persönlich niemanden, der das macht. Kenne ich nicht. Ne? Wenn jemand wirklich seinen ersten großen Fisch fängt oder mal einen Zufallstreffer gelandet hat, und das ist ein Kapitaler, dass der den mit nach Hause nimmt, stolz zeigt und so, das ist doch auch völlig normal und auch nicht verwerflich. Schlimm wird es nur, wenn die Leute, die wirklich viel fangen, Plan haben, die aber da kenne ich tatsächlich keinen. Also ist diese Sorge vielleicht ein bisschen, ja, oder unbegründet. Aber es wird dem Ausverkauf preisgegeben, dass die Fische dann mit Angeldruck konfrontiert werden und dann nicht mehr so gut reagieren. Zum Beispiel auch was diese Vertikalangelei betrifft. Ne? Sobald sich das Boot nähert, hauen die ab oder so. Ne? Das kann alles passieren. Aber so regelt sich natürlich die Natur wieder selbst und du musst dir wieder neue Sachen einfallen lassen, um sie dran zu kriegen. Aber es ist alles schneller geworden. Also ich habe jetzt hier in meinem direkten Dunstkreis an Gewässern, die ich kenne. Ich wüsste jetzt sofort, wo ich hinfahren müsste, um einen Zander zu fangen, aber ich schaffe das alles gar nicht, weil ich habe so viele Optionen, dass es echt schwer ist, sich zu entscheiden, was mache ich denn, wenn ich jetzt fischen gehe? Ich war jetzt gut eine Woche lang nicht angeln. Ja, über eine Woche war ich jetzt gar nicht fischen. Ne? Und das jetzt hier Anfang Juli zu einer Top-Zeit. Aber ich habe im Juni sehr viel geangelt, also weil das auch eine geile Phase ist, wo es auch richtig Spaß macht, endlich wieder warm, Fische beißen, Schonzeiten vorbei, ne? Brutzeiten auch vorbei. Und da haben wir auch sehr viel produziert, ne? Für unseren YouTube-Kanal. Und das suchen wir uns immer Gewässer aus nach der Abwechslung. Also wenn wir dann immer in das gleiche Gewässer fahren würden, weil wir wissen, dort fangen wir gute Fische, wäre das ja für den Kanal schnell langweilig. Also deswegen suchen wir uns immer was anderes. Da haben wir Saisonstart am Fluss vom Ufer gemacht. Ne? Dann waren wir am See. Wir haben dort in den Abend und die Nacht reingeangelt auf Hitzezander. Und dann kann ich schon mal ein bisschen verraten, dann kommen wieder zwei Sachen vom See. Obwohl ich gern noch mal am Fluss gewesen wäre, habe ich aber jetzt zeitlich, haben wir das nicht mehr geschafft, weil so ein Juni ist auch schnell rum. Ne? Und unser Videograf Maxe, der macht ja auch einen Job, der erst dann nach dem Dreh erst richtig heftig losgeht. Ne? Mit Material sichern, Material auslesen, sortieren, den Schnitt anfangen. Das ist natürlich alles Zeug, was dann sehr viel Zeit und dann können wir nicht hier ne, einfach wild drauf los. Aber wir haben einen Plan. Wir wollen eine Versiertheit. Wir wollen also quasi ja, verschiedene Sachen zeigen, wie versiert wir da vorgehen, dort und dort und dort und dass der Kanal immer gemischt bleibt. Ich wollte sogar noch mal vom Ufer aus am Kanal angeln, also am Mittellandkanal. Ich wollte rüberfahren, da mal einen Film machen. Das haben wir zeitlich nicht geschafft, aber hey, das kommt irgendwann. Das machen wir dann. Entweder machen wir das dann nächstes Jahr oder vielleicht diesen im September dann noch oder irgendwann. Auf jeden Fall ist auch mal geplant, an den Rhein zu fahren, vom Ufer zu angeln. Also, ich habe so viele Gewässer, wo ich Fische fangen kann, dass es echt krass ist, weil ich gar nicht mehr weiß, wo es hingeht. Und das ist nämlich auch wieder so eine Sache mit den Social Media. Man sieht zwar überall dort und dort und dort, Man kriegt es aber nicht hin, das umzusetzen, dass wirklich jeder dann dahin fährt, nur weil da mal Fische gefangen werden und auf einmal der ganze Fluss voller Angler steht. Habe ich noch nie gesehen. Es ist nur lokal immer so eine Sache. Du wächst halt Leute auf, die halt das gar nicht mitkriegen. Die sehen im Social Media, boah, krass, hier bei mir am Gewässer oder auf der Strecke wurde zurzeit gut gefangen oder es läuft gerade, ach krass, und dann sind sie auch alle da. Ne? Und dann geht der Druck auf die Fische natürlich schnell hoch. Das hat sich dann beim Social Media total verändert. Ist auch ein bisschen ein Risiko. Aber ohne Digitalisierung wäre zum Beispiel der Podcast ja nicht möglich. Ich könnte mich jetzt hier nicht hinstellen, das hier reinlabern und du hörst dir das dann auf der Autofahrt an. Zum Beispiel. Ja. Was aber auch die große Chance von der Digitalisierung war, was sich alles verändert hat, ist natürlich Online-Shop. Also einen Angelladen aufzumachen mit spezialisiertem Zanderangelzeug, dass man sagt, in dem Angelladen, da gibt es nur Zanderköder, spezielle Haken, spezielle Ruten, ne? Ein kleines Sortiment hätte sich ja gar nicht gelohnt. Ein Angelladen war immer voll mit sämtlichem Zeug, da gab es von der Made bis zum Wurfzelt alles. Aber die Digitalisierung macht es ja möglich, spezialisiert, dass jeder das finden kann im Netz, was er persönlich sucht, also was seine aktuelle Situation anspricht. Und wir konnten die Leidenschaften, also Philipp und ich und das ganze Team, was dahinter steht, verwirklichen, quasi zu sagen, wir machen einen Online-Shop mit spezialisierten Sachen fürs Zanderangeln. Also wir haben nur die Dinge drin, die wir selbst zum Angeln benötigen. 11 Farben, 3 Formen, also 3 Ködergrößen und 3 verschiedene Laufformen, ne? Und die Jig-Haken, die Greifer, das Rutensortiment, Philipp ist da gerade mega am Ausbauen. Da kommen richtig schöne Sachen, also könnt ihr euch freuen. Aber es wird immer spezialisiert sein. Das sind spezielle Angelgeräte, die auf den Zander optimiert sind, auf sein Verhalten, auf das, was ihn anspricht, wie man ihn gut hakt, die Bisse verwertet, ne, dass er auch nicht aussteigen. Also das ist alles, was diese Haken da betreffen, die weichen, schlanken Köder, Farbdekore, ne, weil Zander immer im Kontrastbereich sind mit hell-dunkel, da spielen wir viel mit, ne, mit den enttarnten Ködern auch, ne, dass sie einen schwarzen Bauch haben, hellen Rücken. Also da können wir uns so austoben, aber spezialisiert für den Zander. Und jemand, der auch so zanderscharf ist oder sich jetzt speziell mit dem Zander beschäftigen will, nachdem er ein paar Jahre zum Beispiel Karpfen geangelt hat oder Forellen oder Barsche, dass der sagt, ja, hier finde ich das, was ich brauche. Hier ist alles drin, speziell auf den Zander abgestimmt. Ne? Vom Einhänger bis zur Rute, alles da. Ne, bis zum Boot mittlerweile. Ne? Also man kann ja bei Skylar Boats, ja bei Philipp auch, sich da komplett ausstatten lassen mit Geberstangen, Echoloten, Buchen, Motorboot, allen drum und dran. Ja, aber dieser Shop, das ist das online gibt. Das ist ja nur möglich durch diese Online-Sache, weil ein Angelladen aufmachen, der dann an einem bestimmten Ort in Deutschland ist, in einer bestimmten Stadt, wo es nur Zanderangelzeug gibt, das hätte, glaube ich, gar nicht funktioniert. Aber so haben wir ja die Kunden quasi im deutschsprachigen Raum komplett und auch aus dem Ausland, die bei uns bestellen. Das geht nach Skandinavien, nach Polen, nach Osteuropa teilweise. Es geht nach Ungarn rüber, Österreich, Schweiz, deutschlandweit sowieso. Ja, jeder, der da wirklich, oder nach Frankreich, Belgien, Luxemburg, Holland teilweise auch viel. Und das ist so, das ist der Wahnsinn. Also man bündelt übers Internet quasi die Interesse, Zander, da haben wir ein Angebot dafür geschaffen. Und die Leute, das können wir überall hin verschicken. Das ist einfach wirklich genial. Das ist die Digitalisierung und auch so im Coaching. Ne? Wenn ich überlege, ich habe früher das wirklich gesehen, ich habe ein Eventprodukt gemacht, ich habe als Guide das gemacht und war mit jemandem draußen, da kommt dann von Bayern zum Beispiel an die Elbe gefahren, steht das erste Mal im Leben auf einer Bühne, fischt Strömung, lernt das auch bei mir in dem Moment. Ich mache den fit, aber an seinen Hausgewässern, wie dann die Fische da ticken, wie man das einschätzen soll, das Verhalten dorthin abzustimmen. Das kann ich mit dem Coaching natürlich online wirklich eins zu eins machen. Ich kann mit dem Angler dann ganz anders arbeiten, über einen langen Zeitraum vor allen Dingen. Wir müssen uns nicht dann treffen und beide irgendwie Zeit haben und frei haben. Oder er kommt am Wochenende, ich opfer mein Wochenende, er hat seins und wir treffen uns dann irgendwo am Gewässer und angeln einen Tag. Das ist gar nicht mehr. Wie wenn man das mit dem Angelladen von früher vergleicht. Die sind immer noch wichtig, ne? Aber es ist so, da haben wir immer ihre Berechtigung, genau wie Guidings ihre Berechtigung haben. Angelläden sind wichtig. Ich fahre nachher zum Beispiel zu meinem Kumpels House of Tackle in Lenin, gebe mir den mal angeln mit dem Danny und mit dem Toni. Und ich muss da ein bisschen Stahlverfach von der Wand holen. Könnte ich mir im Internet bestellen, aber nee, ich hole mir das Stahl dann einfach da im Laden. Ne? Es ist, aber trotzdem, was ich sagen will, ist diese Spezialisierung. Das ist halt auch erst durch die Digitalisierung möglich gewesen. Und vor allen Dingen im Coaching-Bereich ist das der absolute Hammer. Wenn ein Angler an seinen Hausgewässern das umsetzt, was ich dort machen würde vor Ort. Also er lernt dabei, wie es funktioniert in seinen Revieren oder in seinem Umkreis, wo er vielleicht an Gewässer kommt, an die er noch gar nicht gedacht hätte, aber die sind eine halbe Stunde weg. Und ich sage aber, ja genau, das würde ich da machen, das macht da Sinn und gucken und das und alles. Und er entwickelt sich dann zu einem guten Zanderangler in seinem Gebiet, was ich sonst gar nicht leisten könnte, wenn ich mich mit ihm an irgendeinem Gewässer meiner Wahl treffen würde für einen Tag. Vor allen Dingen, weil eine Entwicklung gar nicht von einem Tag auf den anderen geht. Das Gefühl für Köderführung, für verschiedene Situationen, das kriegst du erst mit der Zeit mit, wenn du es eine Weile lang machst. Und deswegen haben wir auch das mit dem Coaching auf einen gewissen Zeitraum gelegt. Bei jedem individuell, wir gucken uns immer an, na, was ist sein Wunsch, sein Ziel, was sind seine Gewässer, was hat er bis jetzt gemacht, wo will er gern hin. Und dann machen wir da einen Plan, na, ob wir ihm helfen können und so. Na, das kannst du dir auf zander.de mal anschauen und das Formular mal ausfüllen. Dann kommst du zu meinem Team, wo wir genau das besprechen, ob das Coaching Sinn macht. Wir haben da unsere Parameter und wissen ganz genau Bescheid. Können wir aus dir eine Erfolgsgeschichte machen, ne? Oder machen wir es vielleicht erst nächstes Jahr oder es passt nicht. Also wir suchen uns das dann aus, ob wir denken, okay, bei dir ist das Potenzial da. Aber das ist alles online. Das ist alles möglich und so effektiv. Und sowas von, ich habe von meinen Coaching-Klienten, die aktuell laufen, und auch von den Absolventen, mit denen wir immer noch in Kontakt stehen, einen Komplettüberblick. Ich sehe sofort, was der Pegel am Rhein macht, wie die Trübung da gerade aussieht, und weiß sofort, alles klar, umswitchen, weg von den Plätzen, andere Plätze dorthin, und die Klienten fangen Fisch. Und ich sehe zum Beispiel in Echtzeit eigentlich, was überall abgeht. Und das wird immer mehr und immer mehr, je mehr Absolventen wir haben oder je mehr Angler wir erfolgreich gecoacht haben. Also bei mir läuft da so ein riesengroßes Zander-Orakel zusammen. Das ist der absolute Wahnsinn, der auch mich weiterentwickelt und mir immer zeigt, auch deutschlandübergreifend, wie die Wetterlagen sind. Wo beißt's gut, wo nicht? Das kann man sogar schon voraussagen. Das ist total irre, das abzugleichen. Das ist alles Digitalisierung. Wo geht die Zukunft hin? Wir wissen es nicht. Ich schätze in Live-Übertragungen. Wenn dann das Internet irgendwann, es wird sich auch weiterentwickeln, der Ausbau und die Möglichkeiten, das halt so, und überleg mal, früher gab es ein Internetmodem, das hat irgendwie so 0,2 Cent pro Minute surfen gekostet. Heute hat man auch Datenvolumen auf dem Handy, das Geld kostet, aber das kostet immer weniger für immer mehr Volumen. Das heißt, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, live vom Wasser zu streamen, dass wir uns ein Gerät reinstellen oder eine kleine Actioncam, die mit dem Handy verbunden ist oder mit einem kleinen Rechner. Oder vielleicht ist das Smartphone auch selbst, dass man auf ein Stativ packt und sich dann filmt. Und auch die Tonübertragung perfekt ist. Und dann einfach da im Boot oder vom Ufer aus das einfach platziert, hinstellt. Und die Leute können dann sich immer reinklicken hier, wer angelt gerade wo und wie. Und haben die schon einen Fisch oder nicht. Und dass dann irgendwelche Competitions live ausgetragen werden mit verschiedenen Zusammenschaltungen von den Live-Anglern, wo überall diese Live-Cams mitlaufen, und das kann man dann auf einer großen Plattform angucken mit 4 Split-Bildschirmen und kann die gleichzeitig sich angucken. Ich glaube mal, dahin geht das. Ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber man sieht es ja schon. Man hat ja solche Apps wie Twitch und so, wo man dann schon gucken kann, okay, es gibt Live-Übertragungen, das ist so ein großes Big Brother für Angler. Wenn jetzt viele mit dem Kopf schütteln und denken, oh nee, ey, wo soll denn das noch hingehen? Aber früher, wo wir noch im Forum getippt haben, hätte man uns da gesagt, dass es so eine App gibt wie Instagram, wo man dann Live-Stories macht und so, die hätten ja auch gesagt, Gottes Willen, wo soll denn das hingehen? Aber es ist eine Art Komfortzone und Realität. Man gewöhnt sich dran, das kommt alles von alleine und das entwickelt sich einfach dahin. Wenn gewisse Dinge nicht mehr spannend genug sind oder zu Normalität geworden sind oder zu normal, dann kommt halt der nächste krasse Kram. Und so wird sich das immer weiterentwickeln und ich sehe diesem ganzen digitalen Zeitalter positiv entgegen. Natürlich wird, das ist der Nachteil, immer alles schneller, immer liver, immer direkter. Man weiß genau, was wo geht. Die Leute können dann sofort sagen, boah, nee, ich plane meinen Angeltag für morgen um, ich fahre doch nicht dorthin, ich fahre dorthin, weil ich habe ja hier im Internet gesehen oder im Social Media, was abgeht. Also, in diesem Sinne, schön live bleiben und danke fürs Zuhören und der nächste Podcast, der kommt bestimmt in Kürze. Wir machen das regelmäßig. In diesem Sinne, dickes Petri Heil, bis zum nächsten Mal.
Dickes Petri Heil, bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch findest du auf www.zanderkant.de.